Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Liebe Schwestern und Brüder, hier und am Bildschirm. Nehemia hatte die Stadtmauer von Jerusalem zum Schutz der Bevölkerung wieder aufgebaut. Aber neben diesem Schutz vor äußeren Feinden ging es auch immer um den Schutz vor inneren Feinden. Ging es um geistlichen Schutz, ging es um den Schutz des Glaubens. Und auch dazu hatte Nehemia eine geistliche Mauer gebaut. Aber mit diesen beiden Bauwerken, der physischen Mauer und der geistlichen Mauer, waren seine Aufgaben in Jerusalem abgeschlossen. Und nach 12 Jahren und einem großen Dank- und Weihefest, wir haben vor 14 Tagen darüber nachgedacht, kehrt Nehemia zurück zum König Artaxerxes I. nach Susa in Persien. In Nehemia 13, Vers 6 lesen wir: Im 32. Jahr des Artahasta, das ist niemand anders als Artaxerxes, des Königs von Babel, war ich zum König gereist. Und ich habe euch hier eingespielt auch, dass Nehemia zum ersten Mal von Jerusalem da gehört hat im 20. Jahr des Königs. Also 12 Jahre war er in Jerusalem gewesen. Wohl im ersten Jahr seines Jerusalem-Aufenthaltes hat er die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und nach Fertigstellung der Stadtmauer hatte sich vieles, vieles einspielen können. Da hatte sich auch vieles bewähren können. Ab Nehemia 12, Vers 44 ist Nehemia dann nicht mehr in Jerusalem. Und jetzt musste sich zeigen, ob sich die Stadtmauer auch ohne die Leitung dieses begnadeten Führers Nehemia bewähren konnte. Da sie in ihrer Schutzfunktion gegen Angriffe von außen im Rest des Nehemia-Buches nicht mehr erwähnt wird, dürfen wir davon ausgehen, dass sich diese Stadtmauer unbedingt bewährt hat. Es gab keine Einbrüche nach Jerusalem mehr. Die Juden konnten alle Angriffe an der Mauer abschlagen. Frage ist, war das mit den geistlichen Mauern ebenso? Dürfen wir ausgehen davon, dass auch die geistlichen Mauern sich nachhaltig bewährt haben? Interessanterweise werden diese geistlichen Mauern sehr wohl auch weiterhin erwähnt. Doch auch sie haben sich zunächst bewährt. Wir finden hier eine dreifache Hingabe. Eine Hingabe an den Dienst für Gott, eine Hingabe an das Wort Gottes und eine Hingabe an die Ehre Gottes. Eine dreifache Hingabe. Kommen wir zur ersten Hingabe, die Hingabe an den Dienst für Gott. Da heißt es in Nehemia 12, ab Vers 44, zu der Zeit wurden Männer eingesetzt über die Kammern für die Vorräte, für die Abgaben Erstlinge und Zehnten, um in ihnen die Anteile von den Äckern und die Städte, um die Städte her zu sammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und Leviten, die im Dienst standen. Und sie versahen den Dienst ihres Gottes und den Dienst der Reinigung und der Sänger und der Türhüter nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo. Denn schon zu den Zeiten Davids und Asafs wurden die Vorsteher der Sänger eingesetzt, um Gott zu loben und zu danken. Und zur Zeit Zerubabels und zur Zeit Nehemias gab ganz Israel den Sängern und Torhütern Anteil an den heiligen Gaben Tag für Tag. Und den Leviten gaben sie einen heiligen Anteil, die Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil den Söhnen Aarons, nämlich den Priestern. Hier geht es um Hingabe, auch wenn das Wort Hingabe im biblischen Text nicht erwähnt wird. Was ist eigentlich Hingabe? Hingabe bedeutet, dass ich mich innerlich rückhaltlos an etwas beteilige, an etwas, was für mich den höchsten Wert hat, was ganz wichtig für mich ist. Hingabe öffnet mich für etwas, wendet sich dem zu und empfängt etwas. Und jetzt kommt das Spannende: indem sie gibt. Hingabe empfängt, indem sie gibt. Wir haben gesungen, ich gebe mich ganz hin, denn ich gehöre dir. Ich brauche dich, ich brauche dich. Ich gebe mich ganz hin. Ich brauche dich, ich empfange etwas und ich gebe mich dafür ganz hin. Hier erleben wir in diesem ersten Teil, Hingabe an den Dienst für Gott, eine zweifache Hingabe. Zum einen bei den Priestern und Leviten, die sich Gott hingeben im Dienst für Gott im Tempel. Und zum anderen beim Volk, das den Priestern und Leviten das gibt, was sie zum Leben brauchen. Sie geben sich hin. Es ist die Hingabe an Gott, die sich im Dienst am Tempel und an der Versorgung für diesen Dienst zeigt. Und der Bericht über diese Hingabe atmet Freude. Er atmet die Freude, mit der diese Hingabe geschieht. Das ist kein Muss, das ist eine Freude, ein Bedürfnis, sich hinzugeben. Da hören wir kein Wort von Druck, kein Wort von Verzicht, kein Wort von zu viel Arbeit, es wird mir zu viel. Wir hören stattdessen von Weitergeben, von Annehmen, von wieder Weitergeben und dazu hören wir von Loben und von Danken. Alle wollen, dass der Dienst am Tempel für Gott optimal geht, dass er gut und freudig getan wird. Der Tempel soll für alle die Begegnungsstätte mit Gott sein. Das war ihnen so wichtig, dass sie dafür so viel Lebensmittel und so viel Geld gespendet haben, dass über 200 Priester und Leviten hauptamtlich am Tempel wirken konnten. Ihr habt recht gehört. Über 200 Priester und Leviten konnten hauptamtlich am Tempel wirken. Ich kann darüber nur staunen. Schließlich waren die meisten Juden ja arm. Natürlich gab es ein paar Reiche, aber die meisten waren arm. Sie waren so arm, dass wir ein paar Kapitel vorne dran davon gehört haben, dass viele von ihnen dazu gezwungen waren, alles wegzugeben, ihre Häuser zu verkaufen, ihre Grundstücke zu verkaufen, selbst ihre Kinder in die Sklaverei zu verkaufen, weil sie nichts mehr hatten. Und jetzt? Über 200 Priester und Leviten werden hauptamtlich eingesetzt. Der Verkauf der Häuser und Grundstücke und der Kinder lag zwar 10 oder 11 Jahre zurück, aber damals hatte es in Jerusalem nur Notunterkünfte gegeben. Die Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Und selbst wenn die Leute in der Zwischenzeit viel mehr hatten, hatten sie auch viel gebraucht, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Da war nicht viel übrig geblieben. Und jetzt geben sie fröhlich so viel, dass Priester und Leviten den Dienst am Tempel tun können. Wir erleben hier die Erfüllung der Verheißung, die wir beim Propheten Maleachi finden. Da heißt es in Maleachi 3, Vers 10, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wir dürfen sicher sein, dass Gott Segen herabgeschüttet hat in Fülle auf die Leute in Jerusalem, die so fröhlich gegeben haben. In meinem Elternhaus war ganz besonders in den Jahren zwischen 55 Schmalhans oft der Küchenmeister. Aber meine Eltern hatten immer ein offenes Haus und sie hatten ganz, ganz viele Gäste, die sie zum Mittagessen, zum Abendessen eingeladen haben. Und der Zehnte für Gott war für meine Eltern nie eine Frage. Das war eine Selbstverständlichkeit. Wir sind immer durchgekommen. Und ich hatte bei allen Schwierigkeiten, und ich habe mir immerhin eine TB angehungert, bei allen Schwierigkeiten hatte ich eine sehr, sehr glückliche Jugend und Kindheit. Hingabe zeigt, dass nicht das, was wir Jesus geben, sondern das, was wir von ihm nehmen, uns stark macht. Es ist die Tragik unseres Lebens, ihr Lieben, dass wir oft so wenig von Jesus nehmen, von dem, was er uns anbietet. Da sind wir sehr zurückhaltend. Und ich glaube, dass wenn es in unserem Leben oftmals so ärmlich zugeht und auch in der Gemeinde manchmal so ärmlich zugeht, dann liegt es meist daran, dass wir zu wenig von Jesus annehmen. Nicht, dass wir zu viel geben, sondern dass wir zu wenig von Jesus nehmen. Dass wir ihn zu wenig in Anspruch nehmen, obwohl er sich uns ständig anbietet. Mit Jesus bekommen wir nicht das, was wir wollen. Mit Jesus bekommen wir das, was wir brauchen. Nochmal, mit Jesus bekommen wir nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und so hat uns Jesus zu Haushaltern berufen und nicht zu Eigentümern der Gaben, die er uns anvertraut hat. Wir sind Haushalte der vielerlei, der mancherlei Gaben, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt. Bei Haushaltern und bei Hingabe geht es nicht zunächst mal oder hauptsächlich oder ausschließlich um materielle Dinge oder um die Zeit die wir für die Mitarbeit einsetzen, sondern es geht darum, dass wir uns vorbehaltlos an Jesus hingeben, dass wir uns vorbehaltlos unser Leben an Jesus ausliefern. Das aber sollte dann auch spürbar sein, zu Hause, am Arbeitsplatz, im sozialen Umfeld und auch in der Gemeinde. Wir erleben derzeit in der Gemeinde manche Defizite bei Kontakten, bei mancherlei diakonischer gegenseitiger Hilfe, im geistlichen Wachstum, in der Mitarbeit, bei Kollekten, beim finanziellen Aufkommen. Wir haben in der letzten Gemeindestunde darüber geredet, wie nötig wir einen Pastor brauchen und der Haushalt dafür aber recht klamm ist. Könnte das daran liegen, dass wir Gott unsere Hingabe vorenthalten? Könnte das daran liegen, dass wir Gott den Zehnten vorenthalten? Dabei geht es mir nicht um den finanziellen Zehnten, das vielleicht auch. Ich glaube, es geht genauso um die Zeit, die wir für Gott einsetzen, für Gottes Wort, fürs Gebet und dann auch natürlich für die Mitarbeit. Ihr Lieben, sollten wir nicht bei Nehemia in die Schule gehen und lernen, was für jeden von uns Hingabe an den Dienst für Gott bedeutet? Ein zweiter Bereich der Hingabe wird hier angesprochen. Nehemia 13, Abvers 1. Und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volks, Klammer auf, das Volk hatte keine Bibeln. Und die meisten konnten auch nicht lesen, die konnten nur das von der Bibel mitbekommen, was ihnen vorgelesen wurde von den Priestern. Also, um diese Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und die Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürfen. Weil sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen und gegen sie Bileam dingten, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Als sie nun dieses Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Ihr Lieben, je mehr wir uns dem Dienst an Gott hingeben, desto mehr erleben wir, dass wir Gott näher kommen. Und dabei zeigt Gott uns durch sein Wort alles, was über uns Macht bekommen könnte, uns von ihm zu trennen. Und dann ist es an uns, uns von all dem zu trennen, was Macht bekommen könnte, uns von Gott zu trennen. Hingabe an Gottes Wort beginnt immer damit, dass wir Gottes Wort kennen. Sonst können wir uns nicht dran hingeben. Dass wir Gottes Wort lesen. Dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber reden und dass wir es zu uns reden lassen. Und dabei lernen wir Gott immer tiefer kennen und sehen so auf uns selbst wie durch einen Spiegel, den Gott uns vorhält. Gottes Wort lässt uns erkennen, wie Gott uns sieht. Und Gottes Wort lässt uns erkennen, wie Gott uns verändern will in sein Bild. Es war stets eine wichtige Aufgabe der Propheten Gottes, Menschen zu warnen, wenn sie in die Gefahr gerieten, Gott wegzulaufen. Und andererseits ist es immer das Ziel des Teufels, uns von Gott und von Gottes Wort wegzulocken. Und besonders erfolgreich ist der Teufel dabei immer dann, wenn er davor warnt, es mit der Hingabe an Gottes Wort nicht zu übertreiben. Und dann bringt er beeindruckende Leute ins Spiel und ins Gespräch. Leute, die von Gott nichts wissen, die aber toll sind, die großartig sind, die man nur bestaunen kann. Jeder hingegebene Nachfolger Jesu Christi hat schon solche Menschen kennengelernt und schätzen gelernt. Diese Menschen folgen Jesus nicht wirklich nach. Sie verehren Gottheiten wie den Humanismus, Geld, Einfluss oder sie hängen anderen Religionen an. Und dann entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, eine immer tiefer werdende Freundschaft zu diesen Menschen. Oder es erwächst eine Liebe. Und mit der Liebe die große Sehnsucht nach Ehe. Man kann ja herrlich über alles miteinander reden, selbst über Jesus. Nur man kann nicht miteinander beten. Man versteht sich wunderbar, nur nicht im Tiefsten, nur nicht im Wichtigsten, nur nicht im Innersten, nur nicht in Gott. Und dann ist die große Gefahr, dass so ganz, ganz langsam, ganz allmählich die Liebe zu Jesus immer weiter zurückgeht. Dann kühlt die Liebe zu Gottes Wort ab. Dann kühlt die Bibel, die Liebe zur Bibel ab, zu seinem Wort. Dann kühlt die Liebe zur Gemeinde ab und schließlich zu Gott. Leute aus fremden Volksstämmen, die damals in Israel wohnten, die aber weiterhin ihre Gottheiten verehrt haben, waren immer so eine Versuchung, es mit Gott nicht so genau zu nehmen. Und in Jerusalem lebten damals offensichtlich einige von diesen Leuten. Und besonders wohl Leute aus den Stämmen der Moabiter und der Ammoniter. Und ich nehme an, dass sie zunehmend einflussreicher wurden und damit zunehmend eine Gefahr wurden. Und in dieser Situation stoßen die Juden beim Lesen der Bibel auf ein Gebot Gottes, das verlangt, niemand aus diesen Stämmen an den Gottesdiensten im Tempel teilnehmen zu lassen und sich auch sonst von ihnen fernzuhalten. Die Hingabe der Leute war damals an Gottes Wort war damals so groß, dass sie dieses Gebot, das ihnen wahrscheinlich bis dahin unbekannt gewesen war, sofort umgesetzt haben. Sie haben die Hingabe an Gottes Wort schlicht und ergreifend geliebt. Kommen wir zur dritten Hingabe, zur Hingabe an Gottes Ehre. Dazu lesen wir ab Kapitel 6, Vers 4. Und es hatte einst der Priester Eljaschib, der über die Kammern bestellt war, am Hause unseres Gottes, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte, den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für die Leviten, Sänger und Torhüter und dazu die Abgaben für die Priester. Wer ist eigentlich Tobia? Tobia kam aus dem Volksstamm der Ammoniter, dessen Angehörige ja gerade ausgeschlossen worden waren. Und dazu hatte er sich mit Sanballat, dem Statthalter der Provinz Samaria, in seiner Feindschaft gegen die Juden ganz besonders hervorgetan. Eljaschib hat also eine Achillesferse. Er war mit diesem Tobia verwandt. Wir wissen nicht, wie eng diese Verwandtschaft war. Aber wir sehen hier, warum die Hingabe an das Wort Gottes so wichtig ist und warum sie so wichtig war. In Eljaschib hatte der Teufel eine Einbruchstelle gefunden. Verwandtschaftliche Rücksichtnahme verführte Eljaschib zu einem sehr fatalen Kompromiss. Eljaschib war immerhin ehemals hoher Priester gewesen. Während der Bauzeit hatte Eljaschib noch vorbildlich und konsequent mit anderen Priestern einen großen Bauabschnitt übernommen. Nehemia 3, Vers 1. Jetzt aber war Eljaschib verantwortlich für die Belegung der Kammern im Tempel. Warum nur ist Eljaschib nicht kompromisslos geblieben? Warum nur hat Eljaschib nicht die Hingabe an die Ehre Gottes wirklich geliebt? So aber ermöglicht Eljaschib es dem Teufel, von dieser Tobia-Zelle aus seinen verderblichen Einfluss auszuüben und Gottes Ehre zu beschmutzen. Selbst wenn Tobia nur selten da war, war das ein Signal für andere, es mit der Hingabe an das Wort Gottes, es mit den Mischehen nicht so genau zu nehmen. In Kapitel 13 lesen wir dann, kommen wir das nächste Mal dran, wie diese Saat leider aufgegangen ist. Ihr lieben Schwestern und Brüder, haben wir nicht auch manchmal solche Tobia-Zellen? Haben wir auch einen Bereich in unserem Leben Jesus noch nicht ausgeliefert? Vielleicht eine Gedankenzelle, in der noch ein Lieblingsgedanke, ein Stück Eigenwille, ein Stück Eigensinn wohnen? Oder eine Gedächtniszelle, in der ein alter Groll, ein altes erlittenes Unrecht, ein altes Herzweh verborgen, gehätschelt und gepflegt werden? Oder eine Schuldzelle, von deren Inhalt niemand etwas wissen darf? Wohl gibt es Zeiten, in denen uns das Gewissen straft und wo wir wissen, dass diese unheilige Zelle Sünde ist und dass wir sie ausräumen müssen, dass wir sie Jesus ausliefern müssen. Aber dann finden wir einen Erklärungsversuch nach dem anderen. Dann finden wir Selbstentschuldigungen, solange bis die Gewissensstimme übertönt ist. Damit aber bieten wir dem Feind ein Absteigequartier. Solche Tobias-Zellen, ihr Lieben, gefährden unseren Glauben, gefährden damit auch die Vollmacht der Gemeinde, in der wir sind. Gottes Wort sagt uns, dass Jesus Christus in uns Wohnung nimmt, dass wir ein Tempel Gottes sind. Solche Tobia-Zellen im Tempel Gottes beschmutzen die Ehre Gottes. Wenn wir uns an Gottes Ehre hingeben, können wir Tobia-Zellen in unserem Leben nicht mehr dulden. Der Teufel wird uns immer versuchen, uns daran zu hindern, diese Tobia-Zellen auszutrocknen. Und der Teufel hat dafür zwei Hauptstoßrichtungen entwickelt. Die eine ist Verfolgung. Ihr seht hier, ihr seht es noch nicht, aber bald, den Weltverfolgungsindex. Und wir erleben diese Stoßrichtung heute hauptsächlich in den islamischen, in den hinduistischen und den kommunistischen Ländern. In allen anderen Ländern aber setzt der Teufel stärker auf Verführung, unter anderem auch bei uns. Auch wenn erste ganz leise Anzeichen von Verfolgung auch bei uns schon auftauchen. Jesus hat in Matthäus 16, Vers 18 versichert, dass selbst die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen können. Und diese Zusage gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern diese Zusage gilt für jeden von uns. Selbst die Pforten der Hölle können den Glauben in dir nicht überwältigen, wenn du an Jesus bleibst, wenn du dich an Jesus festkrallst.